Guten Morgen, ihr Lieben. Wisst ihr, was für ein Tag heute ist? Sonntag, ja, das ist das Offensichtliche. Aber heute ist ein Psalm 118 Tag. Psalm 118, Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Eigentlich müssten wir uns gar nicht mehr auf unseren Stühlen halten können, weil Gott diesen Tag gemacht hat. Ist gut, oder? Die höchste Instanz des Himmels und der Erde hat beschlossen, dich zu seinem Teammitglied zu machen. Zu seinem Erben, zu seinem Familienmitglied. Wusstest du das eigentlich? Das hast du sogar vertraglich festgehalten. Das steht unter anderem in Römer 8, Vers 17. Dieses Buch hier ist wie eine Art Vertrag. Da steht drin, wie Gott über dich denkt, was er von dir erwartet oder auch nicht erwartet. Ja, da steht alles drin. Egal welche Frage du hast, hier ist die Antwort. Definitiv. Es gibt nichts, was da nicht drin steht. Wir sind Botschafter an Christi Stadt und du sollst das tun, was Jesus tut, und noch größere Dinge sollst du tun. Steht da auch drin. Falls du mir nicht glaubst, kannst du es gerne nachlesen. Das steht in Johannes 14, Vers 12, dass du größere Dinge tun sollst, als er auch getan hat. So. Und das sind nur ein paar Dinge von denen, die wir uns einfach mal bewusst machen müssen. Du bist kein kleiner Wicht, der irgendwie gerade so ins Himmelreich gerutscht ist und noch gerade so die Gnade bekommen hat und irgendwie das muss reichen, so die Richtung, sondern du hast eine Berufung, du hast eine Aufgabe. Ja, Jesus hat dich errettet aus Gnade, weil er was mit dir vorhat. Nur die Errettung, das ist nicht alles. Das ist super, wenn du das Ticket nach oben hast. Halleluja, alles gut. Aber da ist noch mehr. Ja, wie Gottes Haus immer so schön sagt, Gott hat mehr für dich. Das ist einfach so. Und selbst wenn das Level, was du schon hast, richtig krass ist, gibt es da immer noch mehr. Das hört nicht auf. Es gibt kein Stadium, in dem du sagen kannst, ja, das war's jetzt. Ich weiß alles, ich kann alles, Gott hat mir alles beigebracht. Ist technisch nicht möglich. Ja, ist einfach so. So, und es steht auch im Wort, dass wir schöpferische Kraft haben, beziehungsweise, dass der Schöpfer selbst in uns lebt. Ja? Das heißt, wenn er in uns lebt und durch uns wirkt, dann haben wir die schöpferische Kraft, die er hat, die lebt in uns und wir sollen sie benutzen. Nun musst du aufpassen, wie du sie benutzt. Ja? Es steht auch ganz klar drin, dass du damit richtig Mist bauen kannst. Die Zunge zum Beispiel. Ist eine krasse Sache. So, du hast schöpferische Kraft und die Frage ist, was kreierst du den ganzen Tag? Oder auch nachts? Was kreierst du? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Weil das Ding ist, du bist ja nicht irgendwer. Du hast eine Position, du bist Erbe. Das heißt, von dieser Position, die hast du, ob du das nun willst oder nicht. Ja? Das müssen wir mal klarstellen. So, Jesus hat sie dir gegeben. Du bist neu geboren, das ist deine Identität. Du bist Erbe. Du bist Miterbe Jesu Christi. Und von der Position heraus darfst du agieren. Ja? Und von der Position aus kreierst du jeden Tag, beispielsweise mit deiner Zunge oder mit deinen Gedanken oder mit dem, was du tust. Alles, was du tust, was du denkst, was du sagst, hat Auswirkungen auf andere und auch auf dich selbst. Das ist so. Selbst wenn du kein Christ wärst, wäre das so. So, und wir sind dazu berufen, positive Dinge zu kreieren. Ja, nach dem Vorbild unseres Schöpfers sollen wir Dinge kreieren. Ich lese euch da mal ein paar Bibelstellen zu, weil ich glaube, dass es wichtig ist. Erstens Sprüche 18, Vers 21. Ich habe hier die NEU-Übersetzung an der Stelle genommen. Die haben wir nicht am Beamer, aber ihr dürft trotzdem mitlesen. Genau, da steht, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht. Du hast da etwas in deinem Körper, das du zum Leben oder zum Tod nutzen kannst. Und auch wirst, unweigerlich. Jedes Mal, wenn du den Mund aufmachst, sprichst du entweder Leben oder Tod. Das muss dir bewusst sein. Ja? Dann Sprüche 15, Vers 4. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, ist aber Verkehrtheit an ihr, verwundet sie den Geist. Das ist schon eine krasse Sache. Sprüche 27, Vers 9. Im Spiegel des Wassers erkennst du dein Gesicht, im Spiegel deiner Gedanken dich selbst. Oh oh. Habt ihr mal euren Gedanken zugehört irgendwann? So zwischendurch? Wenn die so durchrauschen? Ich glaube, kaum einer würde zugeben wollen, wie durchtrieben er eigentlich ist. Jeder, wie er hier sitzt, ist einfach so. Jeder von uns hat noch dieses alte Wesen, das eigentlich gestorben sein sollte, aber es meldet sich manchmal, ja? Und auch in deinen Gedanken kann sich das melden. Und würdest du die Sachen aussprechen, die sich da anbieten, sage ich mal, oder die Sachen ausführen, die sich da anbieten, wärst du verwundert, was für ein schlechter Mensch du wärst. So, das einzige Gute, was in uns ist, in uns, an uns, wie auch immer, ist Jesus. Er hat uns gut gemacht. So, und das muss uns allen klar sein. Ja? Und wenn du da stehst und sagst, der hat aber schon wieder, dann kannst du direkt die anderen Finger nehmen und auf dich zeigen, auf deine eigene Nasenspitze, weil du bist nicht besser als alle anderen. So, du bist aber auch nicht schlechter als alle anderen, das muss auch gesagt werden. Ja? Also es wird hier keine Predigt, wo ich jetzt die Bratpfanne raushole und jemanden überziehe, sondern ich möchte uns bewusst machen, in welcher Autorität wir gehen dürfen und wie wichtig das ist, sich das bewusst zu machen, welche Autorität wir haben, weil sie ist da und du musst aufpassen, wie du sie benutzt. Ja? Und Gott wird dir dabei aber helfen. So, es ist nicht so, dass du jetzt hier Leistungsdruck kriegen musst und sagen musst, oh, Hilfe, ich sag nie wieder was oder ich mache nie wieder was. So läuft das nicht. Ja? Gott ist da und er hat Gnade. Ja, Römer ist das, glaube ich, Römer 8, Vers 1. Ja, da ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Das heißt, du kannst dich entspannen. Aber du musst auch zusehen, dass du Verantwortung übernimmst. So. Sowohl das eine als auch das andere. So, und wir hören ja immer, ja, komm in Gottesdienst, so, Glaube kommt vom Hören des Wortes, ja, vom Hören der Predigt, lies die Bibel, bete, das verändert dich und so, das hört man immer alles, aber so richtig messbar ist das nicht. Es ist nur, du siehst, wenn du eine Person vorher kanntest, die das ausgeführt hat, so wie es ihr gesagt wurde, und du sie dann wieder triffst oder halt den Prozess mitbekommen hast, dann siehst du das. Ne? Du siehst quasi die Auswirkungen dessen. Diese Anweisungen stehen übrigens auch in der Bibel. Also es ist nichts, was der Pastor sich ausdenkt, damit du brav zur Kirche kommst, sondern das hat Gott sich ausgedacht, damit es dir gut geht. Ja? Das muss man auch dazu sagen. So. Warum hat er sich das so ausgedacht? Warum sagt Gott das, dass wir diese Dinge tun sollen? Damit du nicht am Rad drehst. Damit du nicht am Rad drehst, nicht am Stock gehst, nicht unterm Tisch liegst, damit es dir gut geht. Ja? Wie auch immer du das ausdrücken willst. So, er möchte, dass es dir gut geht. Und deswegen hat er dir Dinge gegeben, eine Anleitung quasi, die, wenn du sie befolgst, funktioniert. 100%ige Erfolgsquote. So, und jetzt gibt es, seit ein paar Jahren oder so, Studien, die das versucht haben zu messen. Was passiert, wenn du Bibel liest? Die haben sich also Leute genommen und geguckt, okay, da ist eine Gruppe, die liest Bibel, da ist eine Gruppe, die liest keine Bibel. So, und dann haben sie vorher Hirnscans gemacht und hinterher Hirnscans. Und du kannst die Auswirkung vom Bibellesen auf einem Hirnscan erkennen. Das Gehirn reagiert. Das Gehirn baut sich neu. So. Und das hat wissenschaftliche Begriffe und so, das werde ich euch gleich noch erzählen. Aber diese Studie besagt, dass wenn du 12 Minuten ernsthaft fokussiert betest am Tag, für beispielsweise einen Zeitraum von 8 Wochen, dass das definitiv festgestellt werden kann auf einem Hirnscan. Kannst du ja ausprobieren. Ansonsten darfst du dieser Studie glauben. Es wird ja immer gesagt, ja, glaub keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Aber in diesem Fall hat halt die Bibel vorher gesagt, dass es funktioniert. Und diese Studie hat nur bestätigt, was die Bibel schon sagt. Da die Bibel die Wahrheit ist, würde ich behaupten, können wir dieser Studie glauben. So. Was passiert? Warum sollen wir Bibel lesen? Negative Dinge, wie wir gerade schon gehört haben von Rolf und Jutta, negative Dinge wie Angst, Depression, Unvergebenheit beispielsweise, führen dazu, dass der Körper toxische Substanzen ausschüttet, die das Gehirn beeinträchtigen können. Das ist messbar, wissenschaftlich bewiesen, dass das so ist. Ja? Negative Emotionen, Gefühle, dies, das, haben eine Auswirkung auf dein Gehirn, auf deinen Körper. So. Durch Gebet schüttet der Körper Substanzen aus, die eine positive Wirkung haben, dem also etwas entgegensetzen. Sie reparieren dein Gehirn und dein Körper. Das ist das, was die festgestellt haben. Ja, durch diese Hirnscans. So, und dann haben sie geguckt, okay, wie oft sollte ich denn Bibel lesen beispielsweise? Also wie oft muss ich das machen, damit es Auswirkungen hat? Wenig Auswirkung, viel Auswirkung und so weiter. Dann haben sie geguckt, okay, 2-mal pro Woche, kaum Auswirkung. Und hier geht es jetzt nicht um, ich gucke mal auf den Vers des Tages, sondern ich lese Bibel, okay? Das muss man dazu sagen heutzutage. So, also 2-mal pro Woche richtig Bibel lesen hat kaum Auswirkung. Ist schon gut, wenn du das machst, aber da geht noch was. 3-mal die Woche hat ein bisschen Auswirkung. Das ist schon gut, aber du brauchst definitiv mehr. So, ab 4-mal pro Woche Bibel lesen hat es viel Auswirkung. Das heißt, du merkst definitiv Veränderung. Also spürbare Veränderung. So, jetzt spreche ich immer von Veränderung. Ja, was verändert sich denn dann? Sag ich dir. Steht da auch drin. Haben sie gemessen? Haben sie richtig abgecheckt? So, was verändert sich denn? Wie war es vorher? Wie ist es jetzt? So, pass auf. Einsamkeit. Einsamkeit bei Personen. Geht runter um 40%. Das kriegst du so mit keiner Therapie geregelt, würde ich behaupten. Also ich bin kein Therapeut, aber rein so vom Gefühl her würde ich sagen, nö. Zorn. Wenn jemand wirklich Probleme mit Zorn hat, fällt um 32%. Nur durch Bibellesen wohlgemerkt. Ja? Bitterkeit in Beziehungen. Also in Bezug zu Ehe, Familie, Kinder, Freunde, völlig egal, welche Art Beziehung, ja Beziehung zu Menschen, wohlgemerkt, fällt um 40%. Alkoholkonsum fällt um 57%. Geistiger Stillstand, also wenn du merkst, so irgendwie hier geht nichts mehr so geistig, das fällt um 60%. Dieser Stillstand ist quasi fast nahezu aufgehoben. Ja? Es geht wieder weiter. Pornografiesucht fällt um 61%. So, das sind Dinge, mit denen fast jeder zu tun hat, auch Christen. Ja? Speziell auch so dieses Pornografie-Ding. Leute, keiner sagt es, aber es ist da. Das ist ein fettes Problem heutzutage. Ja? Unter Christen wie Nicht-Christen. Guckst du in deine Bibel, 4-mal in der Woche, mindestens, hast du keinen Bock mehr auf Pornos. Sag ich dir ganz ehrlich. Dich ekelt das so derartig an, du lässt es. Weil Gott dich überführt, ist einfach so. Und das ist nicht so, da doktert keiner an dir rum, da muss auch keiner sein, der dir die Bibel vorliest. Du, wenn du lesen kannst, liest die Bibel, guck da einfach rein. Kann nichts passieren, außer dass Gott dir diese Dinge wegnimmt, die dir eh nicht gut tun. Ja, aber das Risiko würde ich eingehen. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, welche positiven Eigenschaften hat es? Die Bereitschaft, den Glauben zu teilen beispielsweise, geht komplett durch die Decke. Steigt um 200%. Weil du es nicht für dich behalten kannst, was da gerade passiert. Du hast dafür nichts getan, außer ein Buch zu lesen. Ich sage ja nur, also so, ich finde, das ist ein guter Tausch. So. Dann die Bereitschaft für Jüngerschaft, also entweder andere zu jüngern oder eben halt selbst auch gejüngert zu werden, Gemeinschaft zu haben mit anderen, steigt um 230%. Das heißt, du merkst, okay, ich brauche Leute um mich rum, die das auch erleben. Ich muss mit irgendwem darüber reden. So, weil wer das nicht erlebt hat, der kann das nicht nachvollziehen. Das heißt, machst du Bibellesen oder auch Beten zu einer festen Gewohnheit, hat das messbare Auswirkungen auf dein Gehirn, auf deinen Körper, auf dein komplettes Umfeld, weil du dich veränderst. Ohne, dass du zur Therapie gegangen wärst, ohne, dass du irgendwie ja, vielleicht großartig Seelsorge bekommen hast. Ja, das sind alles Sachen, die kannst du machen. Ich sage jetzt nicht, dass es schlecht ist, aber Nummer eins Ding, was du tun solltest, ist die Bibel lesen. Ja, weil dadurch erfährst du, wer du bist. Du erfährst, was dein Schöpfer über dich denkt. Der, der dich zusammengebaut hat. Ja, das ist wie so eine, wie nennt man das? Wenn du ein Gerät bekommst, Gebrauchsanweisung, genau. So, das ist deine Gebrauchsanweisung. Da stehen deine Parameter drin. Wer du bist, was du kannst, was du nicht sollst, damit es dir gut geht, damit du nicht kaputt gehst, ja? So, und er dich wieder flicken muss, der Heilige Geist, der Reparateur, dann kommen muss, Service, und die Lecks stopfen muss. Es muss ja nicht sein. Guck halt gleich in die Bibel. Ist doch kein Problem. So, und dieses Ding, dass sich das Gehirn verändert durch Gewohnheiten, die du aktiv bestimmen kannst, es nennt sich Neuroplastizität. Das heißt, das Gehirn entwickelt Neuronenstränge, neue Neuronenstränge und lässt andere absterben, weil das eine für das andere ausgetauscht wird. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Kein Mensch. Unser Schöpfer, ja, der Vater, der hat sich das ausgedacht, weil er ganz genau weiß, wie wir sind. Ne? So. Es gibt ein richtig gutes Beispiel. Das haben die auch innerhalb dieser Studie unter anderem getestet. Sie haben sich Leute rausgesucht, die mit Panikattacken zu tun hatten. So, dann haben sie gesagt, okay, wir gucken mal, was am besten funktioniert bei einer Panikattacke. So, Bibellesen war schon gut, Lobpreis war auch gut. All diese Dinge waren gut, aber wenn du so richtig in einer Panikattacke bist, also diese Probanden, wenn die so richtig drin waren, wo wirklich nichts mehr geht. Das Einzige, was geholfen hat, war, wenn sie selbst Lobpreis gemacht haben, in dem Sinne, dass sie das Wort Gottes gesungen haben und getanzt haben. Singen und tanzen, also du selber musst singen und tanzen. Hast du also mit Panikattacken zu tun, komm in Lobpreis. Beste Therapiesession ever. an der Stelle. Weil das, was da passiert ist, Sie haben es erklärt. Also nochmal, ich bin kein Arzt, ich bin kein Therapeut. Ja? Ich erzähle nur weiter, was diese Studie sagt. Und ich glaube, dass das wahr ist. Kannst du ja prüfen, probier's aus. So, das, was da passiert ist, dass die Amygdala ist, der wird auch Mandelkern genannt, der sitzt im Gehirn und setzt sich aus mehreren Unterkernen zusammen. Und die sind an emotionalen Reaktionen sowie der Speicherung von Gedächtnisinhalten beteiligt. So, das ist das Ding, was dafür zuständig ist, wie du dich fühlst oder was du abspeicherst. Zum Beispiel, wenn du irgendwo warst an einem Ort und du hast da was Schlechtes erlebt, dann speichert das das ab und sagt beim nächsten Mal, oh Vorsicht, das war nicht so super. So. Und du kannst das aktiv beeinflussen, indem du Wort Gottes singst und dazu tanzt, Lobpreis machst. Ja? In dem Moment wird die Amygdala quasi resettet und du kannst das überschreiben. Das hat Gott so eingerichtet. Ja? Er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das ist sowas von heftig, wenn wir uns das mal richtig bewusst machen, was da passiert, wenn du ernsthaft Gott lobst und preist. Ja? Angstzustände haben keine Chance mehr. Ich spreche da aus Erfahrung. Das, was Rolf und Jutta gerade erzählt haben vorher, Angst war mein täglicher Begleiter, Tag und Nacht, 24/7. Und was ich gemerkt habe, ich weiß also, es hat uns keiner beigebracht, das war einfach, das haben wir uns abgeguckt von den Erwachsenen hier. Mein Bruder und ich, wir waren wirklich klein. Ich war, wie alt war ich? 6 oder so. Mein Bruder 3 Jahre jünger. Wir haben die Lobpreislieder, die hier gesungen wurden, zu Hause nachts, wenn wir Angst hatten, gegrölt. Ja, wir haben sie richtig gegrölt und aus Überzeugung. Weil wir wussten, dass sie funktionieren. Ich konnte sehen, was passiert im Geistigen. Ja, wenn die Dämonen kamen und sie uns Angst gemacht haben, das ist so, wenn du als 6-jähriges Kind da sitzt und die Dämonen siehst, die dir noch Angst machen wollen, das ist nicht so ideal. Aber wenn du dann noch beigebracht kriegst oder vorgelebt bekommst, wie du dagegen kämpfen kannst, dann ist das alles gar kein Problem mehr. Dann hast du zwar kurz Angst, aber du weißt ja, wie du es ausschalten kannst. Du weißt ja, wie du die wegschicken kannst. Wir haben Lobpreis gemacht. Eigentlich haben wir nur das Verhalten der Erwachsenen kopiert. Ja? So, wir kannten die Lieder, die hier gesungen wurden, in- und auswendig. Und eigentlich sind alle unsere Lieder pures Wort Gottes. Ja, das sind einfach nur Verse in eine Form gebracht, sodass du sie singen kannst, richtig? So, und es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Sie mussten gehen. Ja? Das ist der absolute Hammer. Kampfführung ist eigentlich so einfach. Geistige Kampfführung ist so einfach, so kinderleicht, dass es wirklich wortwörtlich Kinder können. Deswegen schirmen die auch nicht ab. Ja? Schirm die nicht ab, wenn die irgendwas Schlimmes sehen, einen Albtraum haben oder so. Nimm das ernst. Die erleben das gerade wirklich, das existiert. So, und dann bring ihnen bei, wie sie damit umgehen müssen. Isolier die nicht. Sag nicht, ja, du hast jetzt nur Angst, weil du hast einen Film geguckt oder so. Oder ja, Monster gibt's nicht. Sorry Leute, aber Monster gibt's. Auch die unterm Bett sitzen. Ja? Erwachsene tun das nur immer so ab. Das ist existent. Kinder sehen das. Es sei denn, du trainierst es ihnen ab und dann bleibt nur noch dieses Gefühl, dass da was ist. So. Nimm dein Kind ernst und dann bete, wenn es dir sowas erzählt. Und bring deinem Kind bei zu beten. Ja? Bring deinem Kind bei zu beten, nicht auf diese verklemmte, anstrengende Art, sondern dass du jetzt sagst, so, und jetzt machen wir eine Einheit im wie bete ich richtig? Da kriegen die das Kotzen, kann ich dir jetzt schon sagen. Sondern mach es vor, Kinder kopieren dich. Kinder kopieren dein Verhalten. So wie du betest, wenn du Angst hast. Versteck nicht, wenn du Angst hast. zeig ihnen, was dann passiert. Und zeig ihnen, dass dein Gott immer stärker ist. Immer. Es gibt kein Was, wenn nicht. Das existiert nicht. Ein Was, wenn nicht, gibt es bei Gott nicht. Er gewinnt immer. Er hat schon den Sieg. Steht übrigens auch in dem dicken Buch. Ja? Ich sag nur, reingucken lohnt sich wirklich. So. Was du sprichst und was du denkst, die Art, wie du dich verhältst, hat also nachweislich Macht auf dein Umfeld und auf dich selbst auch. Ja? Wir leben, um Jesus Ehre zu geben. Das ist dein Lebenssinn. Falls du dich gefragt hast, was der Sinn des Lebens ist, das ist der Sinn des Lebens. Jesus Ehre zu geben mit dem, was du tust, auf der Arbeit, völlig egal, wo du bist, was du sagst, was du denkst, was du machst. Alles soll Jesus Ehre geben. Durch alles, was du tust, soll er verherrlicht werden. So, jetzt wissen wir alle, dass jeder von uns noch Bereiche hat, wo genau das nicht der Fall ist. Und in dem Fall ist auch da keine Verdammnis. Da ist Gnade. Da kannst du sagen, okay, das kriege ich noch nicht so geregelt. Ich würde es aber gerne geregelt kriegen. Jesus, hilf mir. Bewirke du das Wollen und Vollbringen in mir, dass ich das umsetzen kann, was du möchtest von mir. Ja, das ist nichts, wo du jetzt wieder unter Leistungsdruck kommen musst. Leistungsdruck gibt es bei Gott nicht. Er bewirkt das durch dich. Du musst nur sagen, ich will. Und dann musst du ihn halt auch machen lassen, das wäre gut. Ja? Weil sonst wird es halt wieder schwierig. Aber so, das ist halt, du darfst dich entspannen, du darfst Spaß haben, okay, an deinem Leben. Wir müssen keine verklemmten Christen sein, die irgendwie jetzt versuchen, so, oh, ich muss jetzt dieses Gesetz halten, das steht in der Bibel und ich muss das jetzt hinkriegen. So, nee, er kriegt das für dich hin. So, und du kannst ganz einfach testen, wie gut die einzelnen Bereiche schon ausgebaut sind bei dir. Und zwar haben wir in Galater 5, 22 wieder eine Art Anleitung. Da steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gut, ne? So. Und jetzt kannst du überlegen, so das letzte Mal, wenn du Auto gefahren bist und jemand ist vor dir langgeschlichen. Wie war es da mit der Frucht des Geistes? War gut oder ist noch ausbaufähig? Ja, da gibt es ja verschiedene Bereiche. Also es kann sein, dass du die ersten drei schon gut geregelt gekriegt hast, aber dann hat es vielleicht bei der Sanftmut gefehlt oder so. Ja? Kannst du gucken. Ist kein Problem. Du musst es auch niemandem erzählen. So, regel das mit Gott für dich. Ist gar kein Problem. Alles ganz entspannt, ja? Er sieht das auch ganz entspannt. Er sagt, ja, guck mal, da, welchen Teil davon wollen wir heute ausbauen? Ja? Und dann mach dich drauf gefasst, wenn du ihm halt sagst, du möchtest das ein bisschen ausbauen, also du möchtest das besser hinkriegen, wird er dir Situationen schenken, wo du es trainieren musst. Ja? Das ist nicht so, dass er sagt, alles klar, mehr Liebe, kein Problem. Hier hast du mehr Liebe. Nein, du kriegst Situationen, wo dir jemand so tierisch auf die Nerven geht, dass du ihn lieben darfst. Ja, steht auch in der Bibel, in Liebe ertragt einander. Das ist schon so eine Sache. Aber ihr dürft auch da ganz entspannt rangehen, ihr dürft auch Spaß daran haben, ja? Ja, die da vorne sagt, ich soll Spaß haben, wenn der da vorne rumschleicht. Ja, darfst du. Du darfst dich entscheiden, Spaß zu haben und mit Jesus entspannt durch den Tag zu gehen. Hat er mir vorhin erst gesagt, als ich auf der Bühne stand, also zeitnahes Zeugnis jetzt von just eben gerade, wer es gemerkt hat, es gab einen Moment, also ich hoffe, ihr habt es nicht gemerkt, ihr hattet alle bestimmt die Augen zu und wart voll in der Anbetung, aber wer vielleicht zwischendurch die Augen auf hatte, hat vielleicht gesehen in dem Moment, dass es einen Moment gab, wo ich hatte die Augen zu und dann bin ich mit meiner Nase gegen das Mikro gestoßen. Leute, das war so witzig. Und ich dachte so, hä? Also ich habe gedacht, ich bin rein von dem Standpunkt, wo ich stehe, ganz woanders. Ich habe gedacht, ich bin komplett woanders und das Mikro ist total weit weg und so. War nicht so. Und dann war das so, wie als würde Jesus so machen, so, boop, entspann dich mal. So. Und das Gleiche sagt er zu dir auch. Entspann dich doch einfach mal. Er ist doch eh stärker. Er hat das alles hier gemacht. Er hat den Feind schon besiegt. Ja, er läuft vor dir her. Du darfst in seinem Windschatten gehen. Und solange du ihm folgst, ist alles gut. Nicht rechts oder links, wird schwierig. Da ist der Windschatten nicht mehr. Ja, hinter ihm, direkt hinter ihm. Und ganz nah an ihm dran. Windschatten muss ich jetzt nicht erklären, ne? So, das kennt jeder. Je näher du dran bist, desto weniger Arbeit hast du, weil der vor dir macht die Arbeit, ja. Wenn du aus dem Windschatten rausgehst, hast du die Arbeit selber. Nicht so ein guter Tausch. So. Das ist im Grunde der gute Kampf des Glaubens. Lass den ganzen Blödsinn, der noch an dir hängt oder den du unbedingt behalten willst, austauschen mit den guten Dingen, die Jesus für dich hat. Weil du brauchst den ganzen Kram nicht. Der hindert dich nur. Der hindert dich, egal wobei. Völlig egal. Egal, was du denkst, weshalb du es noch brauchst. Nein. Du brauchst es nicht. Einfach nein. So. Weil der Punkt ist, wir befinden uns im Krieg. Wir befinden uns jetzt in dieser Sekunde im Krieg. Nicht jetzt Deutschland gegen irgendwen, sondern im geistigen Krieg. Wir befinden uns im Krieg. Ob dir das nun gefällt oder nicht, der ist da. Jeden Tag. Und wenn du jetzt sagst so, naja, ich bin nicht so der Krieger, ist nicht so mit Kämpfen, weiß nicht, ist mir alles zu heftig, zu doll, zu keine Ahnung, weiß ich nicht. Du hast die Wahl. Der Krieg ist da und die Horden der Hölle marschieren. Und du hast die Wahl, lässt du dich platt machen oder nimmst du deine Position in der Armee ein und kämpfst? Die zwei Möglichkeiten hast du. Andere gibt es nicht. So. Wir kämpfen an der Seite unseres Herrn. Und ich hoffe, du entscheidest dich dazu, zu kämpfen und dich nicht überrollen zu lassen. Denn dazu bist du berufen. Du wurdest dazu berufen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Aber sollst du ihn alleine kämpfen? Nein, sollst du nicht. Auch da darfst du dich wieder entspannen. Ja, du sollst deine Kampfposition einnehmen, aber du kämpfst nicht alleine. Und wenn du aktuell in einer Position bist, wo du alleine kämpfst, läuft irgendwas falsch, weil dazu bist du nicht berufen. Einzelkämpfer machen nicht lange. Das sieht man einfach an dem physischen Bild. Wenn man jetzt eine echte Armee nimmt, die da ist, die der Feind ist, und du stehst da alleine, sorry, aber das wird nichts. Ja, die müssen sich dann noch nicht mal anstrengen, dich platt zu machen. So, und deswegen brauchst du eine Umgebung, eine Armee, wo du zugehörst. Und das ist eine Gemeinde. Wenn du keine Gemeinde hast, such dir eine Gemeinde. Du brauchst sie. So, weil da sind Leute, die mit dir zusammenkämpfen. Jeder kämpft so seinen eigenen Kampf in den Bereichen, wo er noch ausgebaut werden muss, ja, wie wir gerade besprochen haben. So, und dann gibt es die Kämpfe, die wir zusammen kämpfen. Und wir sollen auch uns gegenseitig unterstützen. Es ist gar nicht so das Ding, dass Jesus sagt, so, oh, also der hat keine Liebe, den müssen wir jetzt isolieren von den anderen, damit der erstmal Liebe lernt und dann darf der wieder zu den anderen. So läuft das nicht. Ja? Zusammen. Wir gehen zusammen dadurch. Ja, jeder für sich in seinem eigenen Part mit Gott und eben halt auch gemeinsam. So, in Hebräer 10, Vers 24 und 25 steht: Und lasst uns aufeinander Acht haben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, und einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Leute, der Tag naht heran. Er naht, naht heran. Näher, als er es damals war, als das geschrieben wurde. Ja? Und es ist aktueller denn je. So, wir sollen aufeinander Acht haben. So in der Fliegerei, wenn die Kampfpiloten fliegen, haben sie immer einen Flügelmann. Die fliegen immer zu zweit. Und der eine hat eine Aufgabe und der andere hat auch eine Aufgabe. Und keine dieser Aufgaben ist weniger wichtig. Ja? Weil der eine ist fürs Backup zuständig, also für die Rückendeckung quasi, und der andere für den Angriff. Und beide fliegen aber gemeinsam den Angriff. Nun gibt es auch noch verschiedene andere Formationen, aber vom Prinzip her ist das so, du brauchst einen Flügelmann. Mindestens einen. So. Und du brauchst aber auch eine Armee. Diese Kampfpiloten, die gehören wozu? Zu einer Einheit. Das sind nicht zwei einzelne Kampfpiloten, die jetzt irgendeinen Einsatz fliegen und keiner gehört dazu. Sie gehören zu keinem Land, sie gehören zu keinem, keine Ahnung was. Sondern die haben eine Basis, die haben eine Armee hinter sich, eine Kommandozentrale, wo sie zurückkehren. Die haben Leute, die Rettungseinsätze fliegen, wenn es nötig ist. Die, die haben ein ganzes Land hinter sich stehen im Grunde. Unser Land, das hinter uns steht, ist das Königreich der Himmel. Ja? Unsere Kommandozentrale ist die Gemeinde. Und wenn der Pastor sagt, so, wir fliegen jetzt diesen oder jenen Angriff, dann fliegst du den. So. Das ist vom Prinzip her so die Struktur, die da sein muss, damit du nicht platt gemacht wirst. Natürlich kann es im Kampf Verletzungen geben, kann es im Kampf irgendwie Widrigkeiten geben. So. Aber dann schickt die Kommandozentrale einen Rettungstrupp. Die sammelt deine Einzelteile auf und dann wirst du wieder zusammengeflickt. Ist gar kein Problem. Das geht aber nur, wenn du sagst, okay, ich gehöre dazu. Ich gehöre zu dieser Einheit. Und ich muss sagen, als ich mich vorbereitet habe, ich war so im Gebet und habe überlegt, okay, was machen wir nicht, dies, das und so weiter. Und zwischendurch habe ich dann ein Bild gesehen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, schön. Soll ich das denn sagen? Hat er gesagt, ja, schreib mal auf. Okay, habe ich aufgeschrieben. So, und heute Morgen habe ich dann nochmal gefragt, ja, soll ich das denn sagen? Ja, sag's du mal. So, also sage ich euch das jetzt. Pass auf. Ich habe, als ich in der Vorbereitung war, habe ich gesehen, wie ihr hier sitzt. Genau diese Konstellation, wie sie jetzt ist. Und ich habe gesehen, wie hier komplett drumherum an den Wänden riesige Kriegsengel stehen in voller Montur. Und unsere Gemeindeengel da, wo sie immer stehen. Ja? Position nicht verlassen. So wie sich das gehört. So. Und diese Engel, diese zusätzlichen Engel, die stehen hier drumherum. Die stehen so, du musst dir das vorstellen, warte. Die stehen da so. Aufs Schwert gestützt. Also deren Schwert ist eine Nummer größer. Irgendwie so. Aber sie stehen da kampfbereit. Und du sollst auch kampfbereit sein. Was ich noch gesehen habe, ist, dass jeder, der hier sitzt, ebenfalls eine komplette Rüstung anhatte oder anhat. Ihr habt eine Rüstung an. Ihr sitzt hier quasi in der Kommandozentrale als Krieger Gottes und die Armee des Himmels umgibt euch, wartet auf Befehle. Und das ist jetzt keine kleine Sache, Leute. Das ist jetzt nicht irgendwie, oh, man spinnt sich mal ein schönes Bild zusammen, sondern das ist so. Das ist deine Identität. Du sitzt hier, weil du kämpfst. Und du sitzt hier, weil du gerade ausgerüstet wirst. Dir wurde eine Rüstung angezogen. Und diese Rüstung wird quasi dadurch, dass du hier sitzt, verstärkt. Dein Brustpanzer wird verstärkt, dein Helm wird verstärkt, deine Stiefel, deine Abwehr, ja, dein Schild, dein Schwert. Wenn du hier sitzt und die Predigt hörst, wird deine Rüstung verstärkt. Jedes Mal. Jedes Mal. Das muss dir bewusst sein. Jedes Mal, wenn du einen Gottesdienst verpasst, wenn du es verpasst, Bibel zu lesen, zu beten und so weiter. Nochmal, wie gesagt, keine Verdammnis. Ja, Jesus hat Gnade. Aber du verpasst eine Chance, deine Rüstung zu verstärken. Jedes Mal. Verpasst sie nicht. Deswegen sagt es hier, verlass oder verpasst die Versammlung nicht. Verlass sie nicht. Sei da. Weil das hat eine Auswirkung. Wie wir schon besprochen haben, alles, was du tust oder nicht tust, hat Auswirkungen auf dich und dein Umfeld. So, deswegen nimm deinen Platz ein, im wahrsten Sinne des Wortes. Nimm deinen Platz ein. Jeder ist berufen, jeder ist qualifiziert. Jesus hat dir alles gegeben, was du brauchst. Da ist kein, ich bin nicht gut genug, da ist kein, ich bin zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, keine Ahnung, gibt's nicht. Ja, weil Jesus dich qualifiziert, er wirkt doch durch dich, das bist ja gar nicht du. So. Und diesen Platz in der Armee, der für dich vorgesehen ist, den kann dir keiner wegnehmen, weil der ist für dich vorgesehen. Jesus hat für jeden Einzelnen einen Platz vorgesehen, den nur du ausfüllen kannst. Deswegen gibt es dann auch nicht so dieses, ja, der macht aber dies und der kann aber das und ich will aber so und so. Nee, gibt's nicht. Du hast einen Platz und der ist richtig gut. So, egal wie der aussieht. Ja, wenn dein Platz eher im Hintergrund ist und du dafür zuständig bist, beispielsweise, keine Ahnung, die Putzteams zu organisieren oder selber zu putzen, wenn das die einzige Aufgabe ist, die du in der Gemeinde hast, beispielsweise, dann ist das eine richtig krasse Aufgabe, weil wer will denn in ein Gebäude, wo verdreckte Toiletten sind? Da kommt doch keiner. Also ich würde nicht kommen. So, nur wenn der Heilige Geist sagt, du musst da jetzt trotzdem hingehen. Aber so rein vom Menschlichen her, nö. So, und jede Position ist wichtig, egal wie klein oder groß. Es gibt eigentlich keinen kleiner oder größer. Gibt es nicht. Deine Position ist deine Position und die kann breit gefächert sein. Du kannst auch mehrere Positionen haben, ja. Das ist so individuell wie du selbst. Gott hat dir Aufgaben gegeben, Gott hat dir Fähigkeiten gegeben, Talente. Die sind nicht für dich, sondern die sind für die um dich rum. Die musst du benutzen. Dafür ist es gedacht, ja, damit andere beispielsweise von dir lernen oder mit dir gehen können, dass du sie ermutigen kannst, dass du auch auf sie Acht geben kannst, so wie es hier steht. Wir sollen aufeinander Acht haben und gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Das ist deine Aufgabe, du sollst andere anspornen. Dir soll es nicht egal sein, wie es deinem Nächsten geht. Und wenn es dann heißt, ja, du sollst ja nicht richten, dies, das, ja, aber er soll dir auch nicht egal sein. Wenn du merkst, der nimmt gerade eine falsche Biegung oder so, geh hinterher und sag, ich habe das Gefühl, die Biegung sollten wir nicht gehen. Was denkst du? Wie wär's? Nehmen wir die andere? So, in Liebe, ja? Nicht die Bratpfanne rausholen und hinterher rennen und sagen, nicht die Richtung, und dann schlägst du ihn in die andere. So nicht. Das geht nicht. Du musst ihn in Liebe hinterhergehen. Ja, ich habe das Gefühl, man muss das mal so ausdrücklich, bildlich irgendwie darstellen, damit das klar ist, was das bedeutet, wenn du es nicht in Liebe machst, ja? Du holst die Bratpfanne und du schlägst denjenigen in die Richtung. Und dann hält er sich den Kopf und sagt, boah, was war das denn? Also ich bin jetzt zwar in der richtigen Richtung, aber ob das jetzt so super war, ne? Der Weg dahin, weiß ich nicht. So, deswegen, die Liebe ist wichtig. Und die Liebe bedeutet, du sagst deinen Leuten die Wahrheit und nicht das, was sie hören wollen. Ja? Das ist ganz wichtig. Du sollst dich auch nicht verstellen, nur damit du irgendwem gefällst, nur damit du deinem Pastor gefällst oder wem auch immer um dich rum. Das ist nicht Sinn der Sache. Gott hat dir Gaben gegeben, er hat dir eine Art Charakter gegeben. Die anderen sind lauter, die anderen leiser, die anderen, ja, einfach die Art zu sein, die hat er dir gegeben. Und dazwischen drin wuselt dann noch das Fleisch und das muss halt weg, ja. So, aber so vom Grundding, also das Fleisch, um es zu erklären, das sind die schlechten Gewohnheiten, die du vielleicht noch hast. Ja? Die Bereiche, die ausbaufähig sind, wo wir ja schon drüber gesprochen haben. So, und du musst dann gucken, was ist eine Charaktereigenschaft, die Gott dir gegeben hat? Ja? Und was ist gerade da vielleicht noch zwischen, was Gott dir nicht gegeben hat, was weg muss? So, das ist wichtig, die Feinheiten zu erkennen. Und wenn du die Bibel liest, wirst du die Feinheiten sehen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen unter anderem ist eine Gemeinde so wichtig. Da gibt es diesen Vers in Sprüche 27, 17. Da steht, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Man könnte auch sagen, ebenso schärft ein Charakter den anderen. Wenn es also richtig abgeht und dein Nächster dich schon wieder richtig annervt, dann überleg mal, okay, welche Trainingseinheit ist denn das jetzt gerade für mich? Wo darf ich denn jetzt gerade geschärft werden? Ja, das ist nicht unbedingt ein schöner Prozess. Es kann richtig, richtig wehtun und richtig hässlich werden, wo du denkst so, boah, nee. Also, wenn ich das Gesicht schon sehe, ich gehe nach Hause. So, auf die habe ich gar keine Lust. Das gibt's. Ja? Kann mir keiner erzählen, dass es das nicht gibt. Gibt vielleicht Leute, die geben es nicht zu, aber es ist so. Dann darfst du lernen, trotzdem hinzugehen, in Liebe zu ertragen und den Heiligen Geist zu fragen, okay, welche Trainingseinheit muss ich gerade absolvieren? Wo bin ich falsch? Warum nervt mich das überhaupt so? Weil eigentlich, also wenn jemand anders sich falsch verhält beispielsweise, ist doch nicht mein Problem. Selbst wenn der mich damit reinzieht, in dem Sinne, dass er mich vielleicht anpumpt oder so. Aber das muss der doch mit Gott klären, warum er sich gerade so verhält. Ja? So, und ich kann demjenigen dann vergeben und sagen, ja, gut. Hat derjenige eine Trainingseinheit, die er gerade lernen muss? Und ich habe die Trainingseinheit, zu vergeben. Auch wenn ich vielleicht unrechtmäßig angepumpt wurde oder was weiß ich was. Das ist wichtig, weil sonst entstehen bittere Wurzeln. Oh, der hat mir nicht Hallo gesagt. Ja, dann hat er dir halt nicht Hallo gesagt. Und jetzt? Und jetzt? Dann ist das vielleicht eine Einheit, die muss derjenige noch lernen, vielleicht freundlicher zu werden oder so. Aber du hast dann die Einheit zu sagen, ja, meine Güte, sag ich halt Hallo. So, dieser ganze Prozess muss einfach sein, weil du bist nicht nur ein Krieger, du bist nicht nur ein Soldat, sondern du bist eine Waffe. Ja? Dein ganzes Sein sozusagen ist eine Waffe. Und die will Gott gebrauchen gegen die Mächte der Finsternis. Wie soll er aber ein Schwert gebrauchen, das nicht geschärft ist? Wie soll denn das gehen? Das kannst du allenfalls noch als Knüppel nehmen und hinterher schmeißen. Aber ein Schwert ist doch für viel krassere Sachen designt worden. Du bist für ganz viel krassere Sachen designt worden. Und wenn du nicht zusiehst, dass du dich schärfen lässt, dann kann er dich dafür nicht benutzen. Das ist einfach so. Du bist dann nicht hundertprozentig einsatzfähig und kannst nicht deine Bestimmung zu 100% ausfüllen. Ist technisch nicht möglich, so hart das jetzt auch klingt. Aber du musst dich verändern lassen von Gott. Und wenn du sagst so, nö, kein Bock, Knüppel reicht mir, ist das auch okay. Jesus akzeptiert das und sagt, gut, dann benutze ich dich in dem Bereich, wie du das möchtest, und dann wirst du halt nur hinterhergeschmissen, kein Problem. Du hast dann immer noch Durchschlagskraft für das Reich Gottes, aber eben halt nicht so, wie Jesus das ursprünglich für dich geplant hatte. Ja? Also es liegt an dir, wie weit Gott dich benutzen kann. Und eine Gemeinde ist halt einfach ein sehr gutes Werkzeug, um sich verändern zu lassen. Ne? Ich glaube, jeder, der in einer Gemeinde ist, der weiß, wovon ich rede. Man geht sich zwischendurch ziemlich auf die Nerven und dann lernt man wieder. So, und man läuft nicht weg, wenn man sich auf die Nerven geht, sondern man fragt Gott, okay, warum denn jetzt gerade so? Warum? Was ist hier los? So, und dann darfst du wieder lernen. So, weil die Sache ist die. Wenn du dich nicht ausbilden lässt, schickt Gott Umstände, die dich dann unweigerlich irgendwie ausbilden, weil er dich liebt. Ja? Und er möchte nicht, dass du in die falsche Richtung gehst, also dass es zu weit in die falsche Richtung geht. So, und deswegen braucht es beispielsweise Leiter in den Gemeinden, die erfahren sind, Leute anzuführen, ja, die Sachen richtig anzugehen und die Macht Gottes zu demonstrieren, nicht nur irgendwie theoretisch da einen vorzuerzählen von vorne, sondern das vorzumachen. Ähnlich wie es in einer Familie läuft, ja, deine Kinder, die kopieren dein Verhalten, die kopieren, wer du bist, was du machst, wie du dich verhältst in den einzelnen Situationen, hatten wir ja auch schon gerade. Und in der Gemeinde ist es ganz genauso. Wenn du leitest, kopieren die Menschen dich, wie du dich verhältst in den einzelnen Situationen. Und weiterführend ist es dann auch so, wenn du selbst rausgehst, selbst wenn du keine Leitungsposition oder so hast, hast du sie in der Welt automatisch. So, weil du ja ein Botschafter bist an Christi Stadt. Du bist ein Erbe. So. Und das heißt, die Menschen orientieren sich an deinem Verhalten. Und anhand deines Verhaltens werden sie dann auch sehen, okay, erzählt die nur oder steckt da wirklich was hinter? Ja, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, was passiert, keine Ahnung, du hast ein Spieldate mit den Kindern und noch irgendwie den Eltern oder so, ein Kind verletzt sich und zwar so, dass vielleicht ein Krankenwagen gerufen werden müsste, alle in Panik, verfällst du dann auch in Panik oder machst du das, was Gott sagt, was du tun sollst? Beten. Den Mächten der Finsternis befehlen, dass sie das Kind loszulassen haben. Demonstrierst du die Macht Gottes oder zeigst du den Menschen das, was sie sowieso glauben, nämlich dass Gott keine Macht hat? Es liegt an uns, ob sie Jesus sehen oder nicht im täglichen Leben. Ja klar, er ist Gott, er kann sich mächtig erweisen, er kann von jetzt auf gleich irgendwie Taten und Wunder geschehen lassen, ohne dass wir was machen. Aber er hat sich dazu entschieden, jeden von uns in sein Team zu holen und mit uns zusammenzuarbeiten, ja, in einer Zusammenarbeit. Er möchte die Sachen durch uns bewirken. Und das muss uns klar sein. In jeder Situation bist du bereit, allzeit bereit, Tag und Nacht. Wenn du nachts um 3 geweckt wirst, bist du bereit? Ohne Witz jetzt, bist du bereit? Oder auch tagsüber, wenn sowas passiert, das plant man ja nicht, dass ein Kind sich wehtut oder was weiß ich. Das ist ja nichts, was man sich wünscht. Aber wenn doch mal sowas passiert, bist du dann bereit, die Macht deines Gottes zu demonstrieren? Wäre gut. Wäre gut, wenn du bereit bist. Und wenn du das jetzt mit Nein beantworten musstest, dass du sagst, nee, also irgendwie so richtig bereit wäre ich da nicht. Ich hätte 112 gewählt. Ist nichts Falsches an 112 wählen, ja, wenn was passiert. Aber der erste Gang sollte das Gebet sein. Zuerst betest du. Wenn du sagst, so weit bin ich noch nicht, traue ich mich nicht, dies, das, keine Ahnung, dann auch da wieder lass dich ausbilden. Guck ins Wort Gottes. Weil in dem Moment, wo du sagst, ich bin irgendwie nicht bereit und irgendwie habe ich Angst, das zu machen, vor anderen zum Beispiel oder irgendwie so, bedeutet das letztendlich, dass deine Identität in Jesus nicht gefestigt ist. Weil wenn deine Identität in Jesus richtig gefestigt ist, dann juckt dich doch nicht, was andere denken. Dann juckt dich doch nicht diese Gedanken so, was wenn? Dieses, was, wenn es nicht passiert, was, wenn die Heilung nicht kommt, gibt es nicht bei Gott. Und deswegen ist es wichtig, dass du deinen Gott kennst, weil er will. Er will immer heilen, er will immer wirken. Ja? Und indem du die Bibel liest und Gemeinschaft mit Gott hast, wirst du erkennen, okay, was ist denn jetzt der Wille Gottes? Wie ist er denn überhaupt? Wie kann ich jetzt filtern, was dran ist und was nicht? Das lernst du alles, indem du die Bibel liest. Ist im Grunde eine ganz einfache Geschichte. So, Bibel lesen, in Gottesdienst gehen, Predigt hören, beten. Das ist die Ausbildung. Und der Heilige Geist wird dich ausbilden. So, und eben halt auch deine Mitmenschen um dich rum, zwangsläufig. So, ja, das ist halt so. So, und ich habe letztens die Geschichte von Josua gelesen und ich fand es interessant. Ich habe nicht nur die Geschichte von Josua gelesen, sondern auch Richter. Richter ist übrigens ein richtig cooles Buch. Ich liebe Richter. Ja, also wenn du irgendwie was mit Helden lesen willst, guck dir das Buch Richter an. So, aber da steht auch, dass ich muss es anders erzählen. Also es ist so, nachdem das mit Josua war, diese ganzen krassen Geschichten mit dem Auszug aus Ägypten und Jericho, die Einnahme von Jericho und so weiter, so diese richtig krassen Dinge, die das Volk erlebt hat. Ja? Irgendwann, als alle Generationen schon gestorben waren, die das live miterlebt haben, war es wieder so, dass das Volk Gottes zurückgegangen ist zum Götzendienst. Ja, sie haben sich von Gott abgewandt, wieder einmal. Und Gott hat dann Völker geschickt, die ja, dazu da waren, die Israeliten zu prüfen. Ich lese das einmal vor. Das ist Richter 3, Vers 1, da geht's los. Und zwar da steht, das sind aber die Völker, die der Herr übrig bleiben ließ, um durch sie alle diejenigen Israeliten zu prüfen, welche alle die Kämpfe um Kanaan nicht erlebt hatten. Nur um den Geschlechtern der Söhne Israels davon Kenntnis zu geben und sie die Kriegsführung zu lehren, weil sie zuvor nichts davon wussten. Die 5 Fürsten der Philister und alle Kanaaniter und Sidonier und Heviter, die auf dem Libanongebirge wohnten, vom Berg Baal Hermon an bis nach Lebo Hamat. Und sie dienten dazu, dass Israel durch sie geprüft wurde. damit es sich zeigte, ob sie den Geboten des Herrn folgen würden, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Wirst du den Geboten des Herrn folgen? Diese Kämpfe, alles das, worüber wir gerade gesprochen haben, die sind dazu da, damit du lernst zu kämpfen. So, ein Geschlecht bzw. eine Generation, rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Psalm 145, Vers 4. Es ist so wichtig, dass wir darüber sprechen, wie groß unser Gott ist. Wann hast du das letzte Mal irgendwem erzählt, wie groß dein Gott ist? Wann war das? Kann sich jeder selber beantworten. Kennst du deinen Gott so gut, dass du jederzeit mit ihm angeben würdest? Es gibt keine Sache, mit der du angeben kannst, außer mit Gott. Also wenn du Spaß am Angeben hast, ja, mach's mit Gott. Nein, angeben generell ist, soll man nicht machen, aber du darfst die Machttaten, die Werke rühmen. Es ist wichtig, dass wir diese Dinge erzählen, dass wir erzählen, was er für uns auch getan hat. Nicht nur das, was in der Bibel steht, sondern wie das bei uns, jedem von uns individuell aussieht. Wie er von Angst befreit hat, von Panikattacken, von was weiß ich was, irgendwelchen Süchten. Total egal. Du musst davon erzählen. Er hat dich, und da ist es wieder, er hat dich nicht befreit für dich, sondern damit du ein Zeugnis bist für andere. Damit die sehen, boah, der Gott, der kann was. So, die Leute müssen sehen, dass das dieses Christsein einen Mehrwert hat. Das, was die bisher gesehen haben, jetzt in den letzten Generationen, ist genau das, was hier beschrieben steht. Ja, da gibt es Einzelne, die sind feurig geblieben und nicht abgefallen, aber da sind einige, die eben halt Götzendienst betreiben, obwohl sie sich Christen nennen. Die eben halt, ja, so wie das Volk Israel war immer noch das Volk Israel, aber es hat anderen Göttern gehuldigt. Ja, es hat nicht das gemacht, wofür es designt wurde. Und die Frage ist, reihen wir uns da jetzt ein in diesen Götzendienst oder sagen wir nieder mit den Götzen? Ich bin dafür, dass wir sagen, nieder mit den Götzen. So, weil ich persönlich, ich möchte den Geboten des Herrn folgen. Ich möchte so sein wie diese neue Generation, die hier in der Bibel beschrieben ist, die sagt, ich will das neue Land sehen. Und wenn Riesen auf mich zukommen, nehme ich Anlauf und haue ihnen den Kopf ab. Kein Problem. Weil ich weiß, wer mein Gott ist. Ja? Und du musst auch wissen, wer dein Gott ist. Du musst wissen, wer dein Gott ist. Alles andere wird dir nicht helfen. Du kannst das, was Gott durch dich tun will, nicht produzieren. Das ist ganz wichtig zu wissen. Diese Machttaten, die Wunder und so weiter, die kannst du nicht selber produzieren. Du kannst dich noch so anstrengen. Total egal, wird nicht funktionieren, kann ich dir garantieren. Du musst wissen, wer dein Gott ist. Und du musst wissen, dass es bei ihm kein Was, wenn nicht gibt. Er weiß, dass er schon gesiegt hat. Weißt du es auch? Wäre gut. Du sollst ein lebendiges Traktat sein, ja? Und ich muss da immer so dran denken, dann gibt es Leute, die sagen, ja, der ist noch zu jung, der ist noch zu unerfahren, der, die, wie auch immer. Ja? Überleg mal. Jesus ist mit einem Haufen Teenager rumgezogen. Die Jünger waren ungefähr 15 bis 20 Jahre alt. Das war ein Haufen Wilder. Aber Jesus wusste, wie er die in die richtigen Bahnen lenkt. Ja? Es gibt kein zu jung und es gibt auch kein zu alt, Leute. Nur mal am Rande. Und deswegen, so alle, ich höre das ganz oft, die Leute regen sich über Gen Z auf. Gen Z, ganz schlimm, die können doch nicht mal mehr richtig Deutsch reden und was weiß ich was und haben dies, haben das, keine Ahnung, funktionieren nicht richtig und so weiter. Und ganz ehrlich, Gen Z ist anders. Aber das ist auch ihr Vorteil. Wenn du früher auf die Straßen gegangen bist, zu den damaligen jüngeren Generationen, die jetzt schon zu den älteren Generationen gehören, dann konntest du die kriegen mit sowas wie Jesus liebt dich. Ja? Jesus liebt dich. Die haben nach Liebe gesucht. Gen Z ist so überschüttet mit Liebe, die kriegen die Krise, wenn du kommst und sagst, Jesus liebt dich. Ja, es kursiert so viel Liebe, so viele Arten von Liebe, das hilft nicht. Weißt du, wie du die kriegst? Du demonstrierst ihnen die Machttaten deines Gottes. Du erzählst ihnen, wer dein Gott ist und du zeigst es ihnen. Du musst authentisch sein. Wenn du die jüngere Generation kriegen willst, musst du authentisch sein. Die sehen sofort, wenn du heuchelst. Dieses ganze theoretische, keine Ahnung was, so dieser theoretische Glaube, ja, damit kriegst du die nicht. Vergiss es. Die wollen sehen, dass das, was du sagst, Macht hat. Weil das, was sie nämlich beispielsweise online sehen, sowas wie Witch Talk oder so, die Hexen sind da und die demonstrieren, dass es funktioniert. Die demonstrieren ihre Macht und sie bringen den Kindern bei, wie es geht. So, was machst du nun? Brav im Gottesdienst sitzen? Guter Christ sein? Nee. Also ja, aber nee. Reicht nicht. Ja, du musst demonstrieren, du musst das Verlangen danach haben, durch die Straßen zu gehen und die Leute sehen, dass du anders bist. Nicht, dass du davon erzählst, sondern sie müssen es sehen, ohne dass du was sagst. Und dann sprechen die dich an. So, und wenn du dann vielleicht tatsächlich mal mit einem Gen Z sprichst, einer Person aus dieser Generation, dann wirst du sehen, die sind schon mit so vielen Dingen in Berührung gekommen, allen voran online oder eben halt auch im realen Leben, den kannst du nichts vormachen. So, aber wenn die merken, dass da was hinter ist, hinter dem, was du sagst, und die sich entscheiden, sind das absolute Hardliner. Die haben vielleicht eine andere Art zu sprechen, eine andere Art zu sein. Aber Leute, das müsst ihr aushalten. So, das ist so. Ja, und da dürfen wir wieder in Liebe einander ertragen. So, weil keiner ist perfekt. Die junge Generation hat vielleicht auch Probleme damit, wie die ältere Generation sich manchmal verhält, weil es einfach zwei super verschiedene Lager sind. Ja, durch alle möglichen Prägungen. Und da muss man halt gucken, dass man das geregelt kriegt, dass man zusammenarbeitet. Jesus hat es auch geregelt gekriegt. Und wir sollen ihn als Vorbild nehmen. So. Gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Genau. Habt Barmherzigkeit füreinander. Barmherzigkeit für Gen Z, Barmherzigkeit für Millennials, Babyboomer und so weiter. Egal wie alt oder jung, ja, egal welche Generation, habt Barmherzigkeit und seht zu, dass ihr zusammenarbeitet. Ja? Kanaan und so weiter, diese Geschichten mit Josua, die wurden... Diese Kämpfe, konnten nur vernünftig stattfinden, weil die Generationen zusammengearbeitet haben. Die jungen Wilden wurden an die Front geschickt und die Alten haben gesagt, wie es zu laufen hat. Die Alten haben die Jungen gelehrt und die Jungen haben sich entsprechend untergeordnet und gesagt, alles klar, so läuft das, das ist das, was Gott dir verheißen hat, let's go, Gas. So, und nicht in Rebellion Gas geben, Randnotiz an die junge Generation, sondern in Unterordnung, in Einheit mit dem, was die ältere Generation von Gott schon bekommen hat. Ja? Wir gehen gemeinsam, nur gemeinsam. So. Und dann fand ich sehr interessant, was ihr Freitag gesagt habt, diese eine Bibelstelle, 2. Timotheus 2, Verse 3 und 4. Das mit dem Kriegsdienst. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Wer hat uns in Dienst gestellt? Jesus hat uns in Dienst gestellt. Wem wollen wir gefallen? Nur ihm. Total egal, was Menschen sagen. Wir wollen nur ihm gefallen. So. Aber was bedeutet das? Du musst Widrigkeiten erdulden. Ist nicht alles rosa Lamas Zuckerwattewolken. Du musst Widrigkeiten erdulden. Manchmal beißt man auch auf Granit. Ist einfach so. Ist nicht schön, aber ist halt einfach dran. Ja? So, und wenn du Kriegsdienst tust, und jeder von euch tut das, dann lasst euch nicht ablenken von der Welt oder von dem Alltag. Lasst euch nicht unterbuttern. Lasst den Fokus nicht verrutschen. Das ist super wichtig. Und wenn du noch gar keinen Fokus hast, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen. Und was ist der Fokus? Der Fokus ist Jesus. Jesus und Jesus allein. Das muss das sein, was du den ganzen Tag machen willst, wo du den ganzen Tag drüber nachdenkst. Ja, denk über Jesus nach, denk darüber nach, okay, was will er, was will er nicht, lies die Bibel, sei ihm nahe, bete in Sprachen, bete ohne Unterlass. So, das ist so wichtig. Zum Abschluss nochmal, weil wir es noch nicht hatten, Sprachengebet, Leute, wenn du es noch nicht kannst, hol es dir, weil anders kannst du nicht ohne Unterlass beten, geht nicht. Und du musst das Feuer anfachen, dieses, dass du hinter Jesus her bist und ihm ganz nah sein willst. Es kommt nicht einfach so. Ja, das bewegt er in dir. Aber das ist super schwierig, wenn du nicht in Sprachen beten kannst. Das ist super schwierig. Also, war bei mir jedenfalls so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber in Sprachen beten, das erleichtert so viel. Das ist wie so ein Katalysator, der dir Anschwung gibt. Und plötzlich musst du gar nicht mehr selber dir ausdenken, was du jetzt beten kannst. Du kannst natürlich auch mit einer Liste rumlaufen und sagen, so, heute bete ich für Tante Emma, heute bete ich für Oma Erna und so weiter und dann für die Welt und dies und das. Aber du kannst halt auch einfach anfangen, das zu beten, was der Heilige Geist dir gibt. Bete in Sprachen und dann bete verständlich das, was der Heilige Geist dir sagt, was du verständlich beten sollst. So, und dann ist es auch gar nicht mehr so schwer, durch diese Widrigkeiten zu gehen, die hier beschrieben sind. Ja? Es gibt noch eine Bibelstelle. Also, wenn es darum geht, ausgerüstet zu werden und wie du dich verhalten sollst im Kriegsdienst und so weiter, lies Timotheus. So, wir springen jetzt noch einmal zu 2. Timotheus 3, Vers 14. Also 2. Timotheus 3, Vers 14. Und da steht, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. In diesem Sinne, Amen.